Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich bin 73 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder und 10 Enkel. So viel zu meiner Person, um die geht es aber jetzt einstweilen nicht. Ich freue mich, dass ich in einer Gemeinde predigen darf, die unterwegs ist auf eine besondere Begegnung mit Gott hin. Heute geht es um unser, um mein, um dein Suchen nach Gott, um unsere innere Reise hin zu einer ganz speziellen Begegnung mit ihm. Etwas Besonderes, was wir bisher noch nicht erlebt haben. Begegnung mit unserem Schöpfer und Erlöser. Erinnert euch bitte mal, wie ihr als Kinder manchmal verzweifelt nach einem Spielzeug gesucht habt. Erinnert ihr euch? Da war die Puppe weg oder der Bär oder die Eisenbahn verschwunden, das Auto. Und ihr habt verzweifelt gesucht. Auch als Erwachsene haben wir schon manchmal gesucht nach dem Autoschlüssel oder nach dem Haustürschlüssel. Und wie steht es nun mit unserem Suchen nach Gott? Suchen wir da ebenso verzweifelt oder sind wir im Laufe der Jahre genügsam geworden? Suchet mich, so werdet ihr leben, spricht Gott durch den Propheten Amos, Kapitel 5, Vers 4. Das verspricht Gott auch uns heute. Suchet mich, so werdet ihr das Leben in Fülle haben. Und er wird noch deutlicher. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29, 13, 14. Wenn wir Gott von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Persönlichkeit suchen, dann kommt er uns entgegen, ja, er eilt uns entgegen, wie der Vater dem verlorenen Sohn, als der sich auf den Heimweg machte. Es lohnt sich, Gott zu suchen, denn Gott ist ein Belohner derjenigen, die ihn suchen, heißt es in Hebräer 11, Vers 6. Und das zeigt uns der Text der heutigen Predigt ganz anschaulich. Er steht in Apostelgeschichte 8, Verse 26 bis 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Oder führt durch Wüstengebiet. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückreise und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Er aber antwortete: Wie könnte ich denn, wenn mich niemand anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet da? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und beide stiegen sie in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie auf dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Soweit das Wort des Herrn. Diese Geschichte zeigt uns ganz deutlich, dass es sich lohnt, Gott zu suchen. Denn Gott belohnt diejenigen, die ihn suchen. Hebräer 11, Vers 6. Wie wahr das ist, zeigt uns das Beispiel dieses äthiopischen Finanzministers aus Apostelgeschichte 8. Er reist von Äthiopien nach Jerusalem und zurück. Und natürlich haben wir alle die Weltkarte vor Augen. Aber für die, die es vergessen haben, der Weg von Jerusalem nach Addis Abeba oder umgekehrt Addis nach Jerusalem beträgt 3000 Kilometer Luftlinie. Also ist der Kämmerer mindestens 6000 Kilometer gerumpelt. Nicht mit dem Flugzeug, nicht mit der Eisenbahn, nicht mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad, nicht mit dem Skateboard, nein, mit der Kutsche, auch nicht auf Asphaltstraßen, sondern, wenn er Glück hatte, auf einer Pflasterstraße des Römischen Reiches. Die Straßen des Römischen Reiches waren gepflastert, die Staatsstraßen. Aber er kam ja von außerhalb des Römischen Reiches. Und so können wir uns gut vorstellen, dass sein Wagen auch durch tiefe Sandgruben musste und durch tiefen Schlamm. Es war also alles andere als ein bequemes Unterfangen. Es ist für so einen Mann ein echt anstrengendes Unternehmen. Er ist wochenlang, monatelang unterwegs, bis er in Jerusalem ankommt. Und er hat Leibwächter dabei. Er ist ein reicher Mann. Aber trotzdem ist das alles ein sehr abenteuerliches Unterfangen. Unser Finanzminister heißt Olaf Scholz. Er ist der Nachfolger von Wolfgang Schäuble, der 19 Jahre lang Bundesfinanzminister war, der über die Verteilung unserer Steuergelder wachte. Wieso unternimmt ein so hoher Herr eine derartig anstrengende Geschichte? Er sucht Gott. Und Gott findet ihn. Seit König Salomon, also vor rund 3000 Jahren bereits, oder seit rund 1000 Jahren unterhalten Jerusalem und Äthiopien kulturelle und diplomatische Beziehungen. König Salomo hatte eine Flotte ausgesandt, die bis Äthiopien kam und Gold von Äthiopien brachte und den Handel und Austausch befestigte. Und so wusste dieser Finanzminister Äthiopiens, dass der Gott Israels im Tempel zu Jerusalem angebetet wird. Und so scheute er keine Mühe, um diesem Gott persönlich zu begegnen. Höchstwahrscheinlich war es Gott selbst gewesen, der im Herzen des Finanzministers diesen Wunsch befeuert hatte. Dieser Mann, dieser Finanzminister, kann uns heute, 2000 Jahre später, als ein leuchtendes Vorbild dienen. Wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Mittel investierst du, um Gott ganz persönlich erleben zu dürfen? Welche Opfer sind wir bereit, um unserem Schöpfer und Erlöser zu begegnen? Ich kenne einige, die reisten in den 90er Jahren nach Toronto oder nach Pensacola, weil es da nach Erweckung roch. Andere im neuen Jahrtausend nach Lakeland in Florida oder jetzt nach Redding in Kalifornien. Mit der tiefen Sehnsucht, Gott an diesem Ort intensiver zu begegnen als sonst wo. Das alles ist Ausdruck unserer großen Sehnsucht, die Gott in unser Herz hineingelegt hat, mit ihm eins zu werden, eine ganz tiefe Begegnung zu haben. Und wenn Gott dich zu einer solchen Reise einlädt, aber nur dann, wenn er dich einlädt, dann geh auch hin. Dann wird er dir nämlich dort am Ziel auch begegnen. Oder nicht. Vielleicht erst, nachdem du wieder auf dem Heimweg bist. Aber Gott sieht ganz genau, wie viel wir investieren, um ihn zu begegnen. Wenn Wallfahrten jemals einen positiven Sinn hatten, dann liegt er eben darin, dass wir, wenn wir Gott suchen, er sich auch finden lässt. Ist es also heilsnotwendig, dass wir uns dem frommen Tourismus anschließen? Überhaupt nicht. Gott kann und will uns in unseren eigenen vier Wänden begegnen. Die entbehrungsreiche Reise des Äthiopiers fordert uns vielmehr auf, Gott von ganzem Herzen und unter dem Einsatz aller unserer Kraft zu suchen. Zuerst im Gebet, dann in der Heiligen Schrift, dann aber auch in der Gemeinschaft derer, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Darüber hinaus dürfen wir aber auch lernen, auch in unserem Alltag immer mehr in Gottes Gegenwart einzutreten und den Alltag aus Gottes Kraft zu bewältigen. Wer sich bewusst und entschlossen auf diese innere Reise des Herzens einlässt, dem wird der Gott der Bibel garantiert begegnen. Nicht unbedingt da, wo wir es erwarten. Der Äthiopier erwartete eine besondere Begegnung im Tempel. Aber da ist nichts passiert. Es schien, als hätte Gott ihn vergessen. Nein, auf dem Heimweg, an der unerwarteten Stelle, an einer wüsten Reisestrecke, Wegstrecke durch die Dürre der Wüste Juda, da begegnet ihm auf einmal ein Fremder und hilft ihm weiter. Eine solche Gottesbegegnung kann durchaus auch wundersame, übernatürliche Züge annehmen, wie unser Predigttext deutlich macht. Da spricht einmal am Anfang ein Engel zu Philippus. Später spricht der Heilige Geist zu ihm und schließlich wird Philippus entrückt. Verrückt? Nein. Keineswegs. Der Gott der Bibel ist ein Gott der natürlichen Welt wie auch der übernatürlichen Welt. Das wird in dieser Predigt nochmal sehr deutlich werden. Naturalismus, Rationalismus und andere Philosophien verengen den Horizont der menschlichen Wirklichkeitserfahrung. Ja, sie verrücken ihn. Die Bibel weitet unseren Horizont der Wirklichkeitserfahrung. Der Engel Gottes sprach zu Philippus, lesen wir im Predigttext. Wie können wir uns das vorstellen? Geschah das frühmorgens in der stillen Zeit, im stillen Kämmerlein? Oder während der Siesta unter einer Palme? Oder im Dämmerlicht nach Sonnenuntergang? Wie der Engel aussah, erfahren wir nicht. Es genügt aber, dass Philippus ihn von einem Menschen unterscheiden kann. Diese Gestalt des Engels muss große Autorität gehabt haben, denn Philippus erhebt keinerlei Einwände gegen die Zumutung. Er soll jetzt einen Weg von 2 Tagereisen mindestens auf sich nehmen, ohne zu wissen warum. Er gehorcht einfach. Wie reagieren wir, wenn Gott in unserem Herzen uns einen Auftrag gibt? Wie oft habe ich es verrafft, zu gehorchen? Leider. Als die Kutsche des Äthiopiers von ferne heranrumpelt und eine Staubwolke aufwirbelt, sagt der Heilige Geist zu Philippus, halte dich zu diesem Wagen. Und wieder gehorcht Philippus, ohne Einwände, ohne Diskussion. Einmal spricht Gott also durch einen Engel, dann wieder durch den Heiligen Geist zu Philippus. Auf welchen Wegen spricht Gott zu uns? Natürlich durch die Bibel, Natürlich durch einen, der uns wie Philippus die Schrift auslegt. Manche Menschen empfangen in Träumen klare Botschaften vom Herrn. Andere bekommen tagsüber intensive Eindrücke, manchmal bildhafter Gestalt, die sich klar von ihren eigenen Gedanken unterscheiden. Wenn sich im Wachzustand bei dir Bilder zeigen oder gar Videos vor deinen Augen ablaufen, dann kann es sich um ein ärztliches Problem handeln. Das nennen wir Halluzinationen. Aber wenn das nachher eintrifft, was du gesehen hast, dann war es keine Halluzination, sondern eine Vision. Gott kann auch heute akustisch hörbar zu uns sprechen. Glaubt ihr das? Das geschieht nur in Extremsituationen. Zum Beispiel, wenn es um Leben oder Tod geht. Vor einigen Jahren befand sich ein Bayer in Nairobi und er wollte nach Mombasa fahren. Er bestieg Bus Nummer 1 und er hörte plötzlich in deutscher Sprache ganz laut und deutlich: Steig sofort aus diesem Bus aus. Er hörte kein Kikuyu, er hörte kein Kiswahili, nein, er hörte deutsche Sprache. Und nachdem er dreimal aufgefordert war, dringend, stand er aus Bus 1 auf, stieg in Bus Nummer 2 und wenige Stunden später beobachtete er aus Bus Nummer 2, wie Bus Nummer 1 in eine Schlucht stürzte. Du kannst diese Geschichte nachlesen, wenn du drei Worte ins Internet eingibst in deine Suchmaschine. Hans Genan Nairobi. Und dann kriegst du diese Geschichte. Wie gesagt, Hans Genan ist Bayer, wie die meisten von euch. Ob Gott den Bayern besonders nahe ist? Entscheidend ist es, dass wir uns Gott nahen. Dann naht er sich zu uns. Jakobus 4,8. Und dann vernehmen wir sein Reden deutlich. Kommt zu mir und hört. Dreimal sagt Gott das zu seinem Volk in Jesaja 55, die Verse 1 bis 3. Kommt zu mir, neigt eure Ohren her zu mir. Hört, kommt zu mir. Ich will euch die beständigen Gnaden des Königs David geben. Aber ihr müsst kommen und ihr müsst hören. Je näher wir an Gottes Herz sind, desto klarer vernehmen wir sein Reden. Und er belohnt uns, selbst wenn es auf unserer Reise zu ihm manchmal etwas holprig zugeht, so wie bei dem Wagen des Äthiopiers. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus, Johannes 10, Vers 27 folgende. Sie folgen mir, sagt Jesus, hören und folgen. Genau das tut Philippus. Er hält sich zur Kutsche des Äthiopiers und hört, wie dieser laut aus dem 53. Kapitel des Propheten Jesaja liest. In der Antike pflegte man laut zu lesen, damit man sich den Text nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren einprägt. Und wir finden hier einen ganz besonders berührenden Text in Jesaja 53, nämlich die Vision des Propheten Jesaja von Karfreitag. Jesaja lebte rund 700 Jahre vor Jesus, vor Karfreitag. Und er sieht dieses dramatische Geschehen vor seinem inneren Auge ablaufen. Und er weiß, das ist ein ganz außerordentlich bedeutungsvoller Vorgang, dass da ein sündloser Mensch wie ein Schaf schweigend zur Schlachtbank geführt wird und sich einfach abmessern lässt, umbringen lässt für unsere Schuld. Warum musste Jesus leiden, die Passion erleiden, die Folter und diesen grausamen Kreuzestod? Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen, fragt Paul Gerhardt. Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. So erläutert Paul Gerhardt in einem Gedicht das Kernthema der guten Botschaft des Evangeliums. Philippus hat es dem Äthiopier auch erklärt, sicher mit anderen Worten als Paul Gerhardt. Aber offenbar so drastisch, dass dem Äthiopier klar geworden ist, wenn ich mich nicht durch das Blut Jesu reinigen lasse, wenn ich den Herrn Jesus nicht als König in mein Herz einlade, König über mein Leben, dann bin ich für immer verloren. Und so weiht der Äthiopier sein ganzes Leben dem Herrn Jesus Christus. Und wenn es heute hier jemand unter uns gibt, der sich bisher noch nicht für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hat, so möchte ich dich herzlich einladen, komm nach diesem Gottesdienst deswegen auf Herrn Pastor Isaak zu und sprich mit ihm. Die Ellipse hat wie viele Brennpunkte? 2, genau, ihr wisst es. Und die gute Botschaft auch. Der eine Brennpunkt heißt, der Sünder wird aus reiner Barmherzigkeit Gottes gerechtfertigt, denn Jesus hat die Strafe bezahlt. Der andere Brennpunkt heißt aber so, und jetzt kannst du in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus nachfolgen. Wir bleiben nicht bei der Rechtfertigung stehen. Es gibt auch ein Thema, das heißt Heiligung. Und das neue Leben im Heiligen Geist bedeutet auch, dass wir Gottes Stimme hören und tun, was er sagt. Seit jeher feiern die Christen in der Taufe den Tod des sündigen Menschen und die Auferstehung eines neuen Menschen, die Neugeburt des Nachfolgers Jesu. Und genau in diesem Sinne ließ sich der Äthiopier durch Philippus taufen. Eine einzige Taufe. Was ist das für ein bescheidenes Ergebnis, wenn wir bedenken, dass Philippus einen mehrtägigen evangelistischen Einsatz hinter sich hat. Aber es ist ein Maximalergebnis, wenn wir uns vor Augen führen, dass dieser Äthiopier vielleicht eine ganze Nation, nämlich die äthiopische, zu Jesus Christus geführt hat. Die Äthiopier sind seit der Antike ein christliches Volk. Bis zur Begegnung mit Philippus war der Finanzminister ratlos. Er verstand das Kernthema der Bibel nicht. Doch nun, heißt es in der Bibel über ihn, zog er seiner Straße fröhlich. Philippus war verschwunden, geblieben war eine gewaltige Freude in seinem Herzen. Stille Freude, tiefer Frieden und eine eigentümliche Kraft. Schenkt Gott dem, der ihm die Tür seines Herzens öffnet. Ihr werdet euch aber freuen mit herrlicher und unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Seligkeit der Seele, heißt es in 1. Petrus 1, Vers 8 folgende. Wäre das jetzt nicht ein schöner Abschluss unserer Geschichte und der Predigt? Der Kämmerer zieht nach Hause, freut sich und alles ist gut. Nein, es kommt noch etwas Verstörendes. Etwas, das das Konzept, unser Konzept von Wirklichkeit durchbricht. Ja, in seinen Grundfesten erschüttert. Gottes Geist entrückt den Philippus nach Aschdod. Wir würden heute sagen, er beamt ihn nach Aschdod. Ich habe das nachgemessen. Der Weg von Jerusalem nach Gaza führt nicht über Aschdod. Der nächste Punkt nach Aschdod liegt 18,5 Kilometer weg von Aschdod. Also mindestens 3,5 Wegstunden hat Philippus gespart, dadurch, dass er nach Aschdod gebeamt wurde. Mit neuem Elan wandert Philippus von Aschdod die ganze Ostküste des Mittelmeers nach Norden bis Caesarea, etwa 100 Kilometer. Und in jedem Ort, in den er reinkommt, sagt er den Leuten zwei Dinge. Kehrt euch ab von den falschen Wegen, lasst euch reinwaschen durch das Blut Jesu Christi, nehmt ihn als König an, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen, er wird euch in alle Wahrheit leiten und die Kraft zur Nachfolge geben. Und wenn wir das genau das in der kommenden Woche selber leben und es den Leuten sagen, dann kommt Bayern noch näher zu Gott. Bayern braucht das. Und der Rest von ganz Deutschland mindestens ebenso. Jetzt könnten wir aber hier gut Amen sagen. Wäre das nicht ein schöner Schluss? Aber ich möchte euch noch ein ganz persönliches Zeugnis weitergeben, ein übernatürliches Erlebnis mit Gott, das einen ganz direkten Bezug zu unserer Geschichte hat. Jetzt müssen wir 20 Jahre zurückgehen. Im Jahre 1998 verstarb die Mutter meiner Kinder nach kurzem schweren Leiden. Ich habe sie 7 Monate lang begleitet, neben Predigt, Schule halten, Konfirmandenunterricht, Vorlesungen an der Hochschule, neben Freizeiten und all den Aktivitäten eines Gemeindepfarrers. Und es wurde von Monat zu Monat anstrengender, die Kinder zu trösten, meine Frau nachts mehrere Male zu stützen, wenn sie auf Toilette musste, denn auch die körperlichen Bewegungen waren immer schwerer gefallen. Und als sie dann verstorben war, brach ich zusammen. Ich hatte durchgehalten bis zu diesem Augenblick. Ich wusste, Gott ist dabei. Ich weiß nicht, warum das geschieht, aber er macht keine Fehler. Aber nach der Beerdigung, da war bei mir gähnende Leere. Keine Kraft mehr, irgendwas zu tun. Und ich habe beschlossen, ich verlasse den Pastorendienst und gehe als Gymnasiallehrer arbeiten. Das fordert dich nicht so sehr. Und mein Vorgesetzter hatte ganz großes Verständnis, hatte mir 14 Tage freigegeben. Und so konnte ich an dem ersten warmen Tag meinen gequälten, geschundenen Leib an einen Baggersee bringen, um Wasser, Sonne, Wasser, mich zu erholen. Es war der erste warme Tag und auf dem Parkplatz nur wenige Autos. Und ich halte neben einem Auto, das ein bisschen auffällig ist, will das jetzt nicht näher erläutern. Und der Fahrer steigt aus und wir lernen uns kennen und es ist ein Christ. Und wir gehen plaudern zusammen zur Kasse und ich sage zu ihm dann, ich habe mich gefreut, einen Bruder kennenzulernen. Aber ich muss jetzt alleine sein, ich habe ein Problem. Schon gut, sagte er und verschwand. Nach der Umkleide wollte ich in den hintersten Winkel mich verziehen, um meine Ruhe zu haben. Aber da lag er plötzlich wieder mitten im Weg mit seiner Familie. Und ich fing wieder an, ja, ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, aber wenn Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich muss jetzt alleine sein. Plötzlich kommt es wie aus der Pistole geschossen bei ihm raus, im breiten Mannheimer Dialekt. Wenn on a sich, der breicht sei Ruhe, dann braucht er meistens was anderes. Sag ich, was? Saft von oben. Es war nicht meine Sprache. Aber die kleine, leise innere Stimme sagte zu mir, bleib hier. Und so legte mich in einem diskreten Abstand von dieser Familie auf den Rasen. Es war sehr viel Platz, es waren ganz wenig Leute am See. Und dachte, mal sehen, was jetzt passiert. Der Herr kam zu mir rüber, kurzer Smalltalk. Ja, er ist Handelsvertreter und Freizeitevangelist. Nun war ein schönes Gespräch und ich fasste Vertrauen. Und er war sehr teilnahmsvoll und schließlich erzählte ich ihm, was mir widerfahren war. Liebe Leute, ich habe in meinem ganzen Leben nicht einmal wieder einen so einfühlsamen Seelsorger erlebt wie diesen Handelsvertreter. Und schließlich merkte ich, der hat das, was ich nicht habe. Der hat die Kraft, die mir jetzt fehlte. Und so sagte ich, wärst du so lieb für mich noch zu beten? Dann sagt er, ja gleich, ich muss gerade mal noch mal einen Kleinen gucken, der ist so ein Planschbecken. Und während er ans Planschbecken lief, bin ich eine Runde im See geschwommen Und ich wusste, Gott ist da, er wird was machen, aber ich weiß noch nicht was. So legte ich mich wieder auf mein Handtuch und harrte der Dinge, die da kommen sollen. Er kam in die Nähe, ganz diskret legte er nur einen Finger auf meine Schulter und betete ganz detailliert jeden einzelnen Punkt durch, den ich ihm berichtet hatte. Er brachte alles vor den Herrn, was ich gesagt hatte. Das dauerte etwa 7 Minuten lang. Und jetzt passiert das Übernatürliche. Plötzlich fängt er an, immer genau das auszubeten, was ich gerade denke. Du hast ja immer einen Ablauf von Gedanken in dir. Woher weiß der das? Der betet immer gerade das aus, was ich denke. Und das hat etwa 8 Minuten lang gedauert. Und während er betet, was ich denke, betet, was ich denke, betet, was ich denke, merke ich, wie die Kraft in mir aufsteigt. Ich werde abgefüllt wie eine leere Flasche mit neuer Kraft. Und ich war Gott so dankbar. Und während er noch laut betete, dachte ich in meinem Herzen, danke, Vater, dass du ihn mir über den Weg geschickt hast, wie damals den Philippus, den Finanzminister aus Äthiopien. Und während ich Gott so dankte, Klappe zu, beendete er sein Gebet mit den Worten, pass auf, und nun, Herr, lass ihn seiner Straße wieder fröhlich ziehen. Und in dem Moment ist was passiert. Ich bin explodiert vor Lachen. Lachen war um mich herum, Lachen ging in mich hinein, aus mir heraus. Alles war nur noch Lachen und Freude. Ist eine Freude möglich, das wusste ich gar nicht. Ich habe das nur einmal erlebt in meinem Leben. Ist die Freude im Heiligen Geist. Aber die kann so gewaltig sein, dass alles geheilt wird. Dass du neue Kraft kriegst und neue Zuversicht. Es war eine absolut übernatürliche Begegnung mit Gott. Jetzt könnt ihr sagen, naja, nach so einem Stress, da bist du halt vielleicht auch mal ein bisschen sensibler und überreagierst vielleicht. Und vielleicht hast du dir das alles nur so eingebildet. Nein. Am selben Abend hatten wir das Treffen unserer Hauskreise in der Kirche. Da waren also 100 Mitarbeiter. Und die schauten mich an und sagten, was denn mit dir passiert? Du siehst ja vollkommen verändert aus. Und wir hatten da immer einen Zeugnisteil, wenn wir uns trafen und erzählten, was wir mit Gott erlebt hatten. Ja, sagte ich, ich habe euch nachher was zu berichten. Das ist kein Zufall, dass ich völlig verändert aussehe. So viel zu unserem Predigttext. Und ich wünsche euch jetzt, heute und in den nächsten Tagen, eine ganz besondere Begegnung mit unserem Papa im Himmel. Amen.